Trash Talk, der Podcast für die Kreislaufwirtschaft mit der wunderbaren Julia Hobum und Tom Wilfer.
Herzlich willkommen zum Trash Talk, dem Branchenpodcast für die Abfall- und Entsorgungswirtschaft und auch Kreislaufwirtschaft, weil darüber werden wir heute ausführlich sprechen.
Wir, tun wir das sind nicht immer? Julia Hobum.
Bitte?
Tun wir das nicht immer?
Meine Güte. Jetzt wollte ich Sie mal ausführlich begrüßen hier und schon dazwischen. Aber das ist natürlich gewohnt, die wunderbare Julia Hobum hier an ihrem Apparat, an ihrem Abspielgerät von der DGAW und von GRS-Batterien und von überall her heute hier im Podcast mal wieder dabei, so wie jede Folge. Ich bin Tom Wilfer, ich bin Chefredakteur bei Euvit Recycling und Entsorgung. Und warum habe ich Kreislaufwirtschaft ebenso betont, Julia, bevor du mich unterbrochen hast?
Ganz großes Thema, nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie. Das ist das, was uns alle in den letzten Tagen, Wochen, Monaten beschäftigt hat. Und das wird auch der Fokus der heutigen Ausgabe sein.
Genau, die nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie, NKWS. Und das steht drüber, genau, Circularity richtig. Made in Germany. Das ist wirklich so ein Claim. Man hat lange drauf gewartet.
Er kann schon
auf
was.
Den Entwurf.
Der kann schon was. Aber ich will ja jetzt direkt mal was einwerfen. Ich war neulich in einer Besprechung, da hat ein Politiker, ich nenne jetzt keinen Namen, hat aber gesagt, das ist bisher ja erstmal nur eine Meinungsäußerung von Bundesministerin Lemke.
Mhm.
Es ist noch nicht abgestimmt. Es ist jetzt erstmal veröffentlicht und die ganzen Verbände durften jetzt ihre Stellungnahmen abgeben. Und dann wird man das Ganze nochmal diskutieren und in die, naja, Ressortabstimmung geben, um dann tatsächlich den Stempel Made in Germany drüber setzen zu dürfen oder drunter.
Ich greife schon mal vor, du hast gesagt, die Stellungnahmefrist ist abgelaufen, richtig, jetzt Mitte Juli.
Genau.
Stand Mitte Juli, ich habe ganz aktuell mal reingeschaut, fast 180 Stellungnahmen. Von Verbänden, Gewerkschaften, Unternehmen, Forschungseinrichtungen und Einzelpersonen. Insgesamt über 900 Seiten. Und wir bei Euvit Recycling und Entsorgung haben uns natürlich jede einzelne Seite angeschaut. Das ist klar.
Klar.
Natürlich.
Natürlich.
Genau. Die Stellungnahmen sind da. Die muss jemand sichten. Und dann ist angestrebt ein finaler Beschluss der Strategie im Kabinett für Herbst. Schauen wir mal, ob das kommt. Aber lass uns doch mal in den Entwurf schauen. Der hatte so wahnsinnige 150 Seiten. Da steht viel drin.
Genau, also das wollte ich dich nämlich auch gerade fragen. Vielleicht sollten wir erst, bevor wir auf einzelne Stellungnahmen und Forderungen eingehen, nochmal vielleicht auf die Inhalte und die Ziele der NKWS gehen. Ich finde das die Abkürzung ja immer etwas sperrig, aber nun gut, wir haben uns dran gewöhnt. Also ich habe wirklich ein paar Mal üben müssen. was ist denn das Ziel? Also, claro, wir wollen den Verbrauch neuer Rohstoffe bis 2045 pro Kopf von derzeit 16 Tonnen auf 8 Tonnen halbieren. Das ist das ganz große Ziel, also Ressourceneinsparung. Tom, keine zwei Hosen mehr, sondern nur noch eine.
Ganz kurz, wenn ich dich unterbreche.
Ist das, was damit gemeint ist?
Ja, wahrscheinlich, wenn ich dich unterbrechen will. Wir hatten bei der IFAD ja die Rebecca Tauer vom WWF da und da war das ja tatsächlich auch genau das Thema, oder?
Das war genau das Thema. Da hatten wir ja als Thema eher auch, wie können Unternehmen nachhaltiger werden? Also wie kann man Ressourcen einsparen in der Produktion und auch hinterher? Das war ja wahnsinnig spannend. Ich will da aber auch immer noch mal gerne auf unsere allererste Folge hinweisen, auf die wir immer wieder hinweisen. Das ist erstaunlich. Deswegen, vielleicht hat die deswegen auch so viele Downloads. Verzicht. Wir müssen verzichten. Und ich finde das spannend, seitdem das rausgekommen ist, also die NKWS und man das so diskutiert, guckt man ja auch selbst mal so ein bisschen, wie geht man eigentlich mit Ressourcen um? Wie gehen eigentlich die Leute in meinem Umfeld mit Ressourcen um? Ich meine, wir hatten gerade Fußball-EM. Hast du es bis zum Ende eigentlich geguckt?
Klar, bis zum Finale.
Mein Schmerz war groß. Und ich sag immer noch, dass das war ein Handspiel. Ich weiß nicht mehr, wie er hieß, aber er sah aus wie Tingeltangel-Bob. So, aber auch da, wie gehen wir eigentlich mit Ressourcen um? Also, wie ist da eigentlich die Denke auch in der Bevölkerung? Wir haben wahnsinnig viel Ressourcen, würde ich jetzt mal behaupten, in den letzten Wochen und Monaten verbraucht, schon alleine nur was die EM angeht. Ich musste einmal jetzt auf das Fußballspiel kommen. Los, Tom. Das war eine schlechte Überleitung. Schönen Gruß an Steffi. Der zweite Punkt, der ja auch wichtig ist, wenn wir die Ressourcen dann schon verbraucht haben oder gebraucht haben, dass wir dann auch wirklich recyceln Und dass wir da auch ganz klare Umweltziele haben und diese Recyclingströme. Also erstmal müssen wir Recycling aufbauen, aber dann auch tatsächlich den die Sekundärrohstoffe auch wieder einsetzen. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir, ich glaube, da ist ja auch von 13% auf 26% Verdopplung angesagt worden. Das ist ja der nächste Schritt. Aber der erste Schritt ist ja immer erstmal Vermeidung.
Bis 2030 ist natürlich ambitioniert in 5 Jahren.
Ist schon sportlich. Das ist in 6 Jahren.
Wenn das Ding verabschiedet ist.
Wenn du sagst, aber wenn du sagst 2030, da werde ich 50. Cool. Wenn du sagst, es ist in 5 Jahren, dann habe ich Angst, dass ich in 5 Jahren schon 50 werde.
Das gibt eine große Sause, ich freue mich drauf.
Wie alt wirst du? Ja, klar, nachdem du mich eingeladen hast, ne? Wie alt wirst du eigentlich, Tom?
Also ich werde in 5 Jahren noch nicht 50. Auch nicht in 6.
Ich ja auch. Scheiße. Schande.
Nein, aber das ist ja immer, wie alt man sich fühlt.
Und aussieht.
Genau.
So. Was war denn das dritte Ziel? Also Unabhängigkeit von Importen. Wir wollen autark werden. Wir wollen die Ressourcen in Europa halten. Wir möchten nicht mehr, dass wir abgekoppelt werden von den strategischen Ausrichtungen Asiens. Zum Beispiel das Thema vor 12 Jahren, seltene Erden. Und die Abfallproduktion, also ganz am Ende, soll natürlich auch pro Kopf sinken. Das sind die 4 Ziele gewesen.
Das sind die 4 Ziele. Also nochmal. Rohstoffverbrauch grundsätzlich sinken, Anteil an Rezyklaten in der Produktion neuer Geräte, Produkte verdoppeln, Unabhängigkeit von Importen stärken, da orientiert man sich am Critical Raw Materials Act der EU und dann die Abfallproduktion schrittweise senken bis 2030 um 10% und bis 45 um 20% im Vergleich zu 2020. Das sind so die allgemeinen Ziele. Es werden an einzelnen Stellen auch schon konkrete Maßnahmen vorgeschlagen beziehungsweise Hinweise dazu gegeben. Zum Beispiel will man bei Kunststoffen EU-weite Vorgaben für Rezyklateinsatzquoten bei weiteren Produkten prüfen. Das wäre so ein Thema. Das gibt es ja teilweise schon. Bei PET-Flaschen ist das ja schon beschlossen. Auch spezifische Quoten für den Einsatz von Rezyklaten bei einzelnen Kunststoffarten wie PET, PP oder PVC seien denkbar, heißt es im Entwurf. Ganz neu sind 2 Vorhaben oder Vorschläge, die man da macht. Zum einen wird die Einführung einer Einspeisevergütung für den Rezyklateinsatz vorgeschlagen, beziehungsweise soll das geprüft werden. Da könnten dann, ähnlich wie bei den Vergütungen von Treibhausgasen, ja, die Verwendung von Rezyklaten gestärkt werden. Und auch ein Zertifikathandelssystem auf EU-Ebene soll geprüft werden. Also Firmen, die Quoten übererfüllen beim Rezyklateinsatz, könnten dann entsprechende Zertifikate verkaufen. Und da will man dem Umstand Rechnung tragen, dass das natürlich je nach Unternehmen oder je nach Branche vielleicht auch ein bisschen schwieriger ist, die Produktion entsprechend umzustellen. Das war mal so ein kurzer Überblick über mögliche Maßnahmen im Kunststoffbereich. Da äußert man sich auch.
Darf ich mich noch melden? Also du hast mich ja wieder top vorbereitet. Es gibt ja noch 2 weitere Punkte, die ich ganz spannend finde. Das ist einmal die Materialvielfalt bei Kunststoffen generell begrenzen. Vielleicht führen ja die ersten Punkte dann auch zu den letzten 2, weil wir haben nämlich auch noch als letzten Punkt das chemische Recycling als Ergänzung. Und da möchte ich auch nochmal wieder auf eine spannende Folge. Das war die im letzten Jahr Januar.
Genau.
Ja, ne? Im letzten Jahr Januar. Chemisches versus mechanisches Recycling. Sehr, sehr spannend. Auch nochmal gerne hinweisen. Also eben das chemische Recycling als weiteres Recyclingverfahren einzuführen, etablieren und auch eben entsprechend anzuerkennen. Ne?
Genau. Und der Strategie heißt es, dass es wirklich nur eine Ergänzung sein soll. Also wenn es keine Möglichkeit einer werkstofflichen Verwertung gäbe, dann soll auch das chemische Recycling eine Rolle spielen. Gleichzeitig spricht sich das Umweltministerium aber auch für das Massebilanzierungsverfahren Fuel Use Exempt aus. Und das ist sehr, sehr umstritten, wie diese beim chemischen Recycling, wie die dabei zurückgewonnenen Sekundärrohstoffe dann auch auf neue Produkte eingerechnet werden sollen. Da gibt es ja auch dann die entsprechende Kritik von Recyclingverbänden, weil die da ja quasi ein Greenwashing befürchten, wenn das dann teilweise auch Produkte zugerechnet wird, wo dann gar nicht so viel Rezyklate beinhaltet sind. Relativ kompliziert, aber da ist dann steckt der Teufel im Detail, glaube ich. Das ist dann so ein bisschen das Thema, wie man es dann konkret ausgestaltet.
Ja, aber das ist ja nur ein kleiner Stoffstrom. Der viel größere Stoffstrom ist ja tatsächlich im Baubereich zu finden. Tada! Oh, guck mal, ich mache heute ganz viele Verweise auf unsere Folgen. Weil also Herrn Wilfer und mir ist wirklich jetzt mal aufgefallen, wir haben schon so viel bearbeitet und so tolle Gäste. Und da hatten wir Barbara Metz von der DUH zu Gast. Genau. Die hat aus dem Thema Baubereich jetzt, Herr Wilfer nickt ganz wild, ein bisschen was erzählt. Weil das ist ja ein viel, viel größerer Stoffstrom. Also quantitativ betrachtet. Jetzt nicht, was die Materialienvielfalt angeht, aber was die Masse angeht, definitiv viel größer. Und da geht es um die Sanierung und den Umbau von Gebäuden mit dem Ziel, naja, die Bestandserhaltung insgesamt zu steigern. Da wurde jetzt natürlich so ein bisschen Alarm geschlagen. Mensch, das Baugewerbe hat gesagt, das steht jetzt nicht so richtig im Einklang an Wohnungsbau. Ja, Tom? Jetzt guckt er mich fragen.
Genau, an. Genau. Richtig. Also, klar, NKBS schlägt vor, Sanierung und Umbau von Gebäuden stärker zu fördern oder da einen Fokus drauf zu legen. Und dann schlägt man natürlich aus dem Bauwirtschaft einen Alarm, dass das den Wohnungsneubau natürlich dann nicht berücksichtigt.
Naja, aber wenn man sich wirklich mal anguckt, es gibt ja so viele Gebäude, die einfach leer stehen und da steht dann die Villa Toscana daneben. Und dann fragt man sich, warum hat man nicht das alte Gebäude einfach mal. Du weißt, wovon ich spreche. Weißt du, von welchem Bundesland ich spreche? Ich halte meine Klappe. Herr Wilfer fühlt sich sonst gleich wieder auf den Schlips getreten und ich habe gleich wieder 3 E-Mails im Posteingang. Ich soll mal netter sein.
Alles gut.
Wobei, ihr habt gar keine Villa Toscana, ne?
Wir haben keine Villa Toscana.
Ihr habt keine, oder? Das beruhigt mich. Jetzt ist er platt.
Mögliche Maßnahmen im Baubereich.
Ja?
Wurden ja auch vorgeschlagen. Einführung des digitalen Gebäuderessourcenpasses. Der soll Informationen zur Wiederverwendung oder zum schadlosen Rückbau einzelner Komponenten erhalten. Die Anpassung des Baugenehmigungsrechts wird vorgeschlagen zur Erleichterung von Sanierung und grundsätzlich auch eine Verbesserung der Datenbasis über den Baubestand. Und natürlich sieht man auch noch Bedarf für Forschung bei Sortier- und Recycling-Technologien und schlägt deswegen auch da eine entsprechende Förderung für F&E-Projekte vor.
Also im Baubereich gab es dann Kritik vom Verband der kommunalen Unternehmen. Die haben nämlich davor gewarnt, dass man öffentliche Beschaffungen mit inhaltlichen Anforderungen zu sehr überlastet und dass dann auch tatsächlich wieder die Privatwirtschaft, also der private Baubereich, wieder bevorzugt ist. Also da einfach viel zu viel Last und viel zu viel Druck auf dem öffentlichen Bereich, also auf dem Kommunalbereich, dann eben entsprechend stattfindet.
Genau, man sagt dann, wenn ihr immer nur auf die öffentliche Beschaffung abzielt und dass man da die als Nachfragehebel nutzen soll, dann sollte man natürlich aber auch die privaten stärker dazu bewegen, ihre Beschaffung und ihren Einkauf auf zirkuläre Aspekte auszurichten. Man fürchtet das auch so ein bisschen eine Benachteiligung entsprechender kommunaler Unternehmen. So, jetzt haben wir ganz viel auch über Recycling gesprochen und Rezyklateinsatz. Was ja aber auch ganz wichtig ist, ist ja die Wiederverwendung von Produkten bzw. die Verlängerung der Nutzungsdauer. Und deswegen, es wurde ja auch im Vorfeld und während der Erarbeitung der Strategie auch immer wieder angemahnt, dass man sich auch diesen Aspekten widmen soll. Und deswegen geht es in der Strategie natürlich auch um die Frage, wie man Reparaturen stärken kann, also vor allen Dingen von Geräten, aber sicherlich dann auch mittelfristig von Textilien zum Beispiel. Und da ist ganz konkret im Entwurf geplant, eine Initiative, um Ersatzteile leichter verfügbar zu machen und ein Programm, das soll heißen Reparieren statt Wegwerfen, mit dem man die Förderung von Repair-Cafés und anderen ehrenamtlichen Projekten in diesem Bereich fördern möchte. Das soll noch in diesem Jahr starten, heißt es da. Und was sich aber nicht findet und was ja auch oftmals gefordert wurde von verschiedenen Umweltverbänden und auch teilweise auch von Entsorgerverbänden, einen Reparaturbonus. Den gibt es ja schon seit einiger Zeit, in Thüringen zum Beispiel, auch in Sachsen, in Leipzig hat sich das schon bewährt und auch in Österreich ist es ein umfangreiches Programm. Der ist jetzt erstmal im Entwurf nicht zu finden.
An dieser Stelle können wir tatsächlich auch schon auf den zweiten Teil hinweisen. Also unbedingt dranbleiben, da sprechen wir nämlich auch genau über diese Themen, warum das so wichtig ist, erstmal Abfall zu vermeiden, zu verzichten und sich dann erst um ein Recycling zu kümmern. Ich spoiler jetzt schon mal oder ich teaser jetzt schon mal so ein bisschen an. Genau, das Ganze soll dann auch nachverfolgt werden bzw. weitergeführt werden auf einer sogenannten Plattform für die Kreislaufwirtschaft im Rahmen einer Roadmap 2030. Also es geht weiter.
Genau, das ist so die Roadmap und die Plattform für die Kreislaufwirtschaft soll dann der Umsetzung dienen, du hast es schon gesagt.
Genau.
Und das führt uns eigentlich auch schon zu den Reaktionen auf die NKWS, auf den Entwurf. Und da werden ja, also wir haben einige gesichtet, ich glaube dann doch nicht alle 180, aber oftmals werden tatsächlich in den Sachen, die wir gesehen haben, konkrete Maßnahmen und auch Zeitpläne zur Zielerreichung gefordert. Also grundsätzlich stimmt man den übergeordneten Zielen, glaube ich, überwiegend zu. Je nachdem, welche Industriebranche betroffen ist, mal mehr, mal weniger. Aber grundsätzlich ist man, glaube ich, dann schon zufrieden mit der Zielsetzung. Aber wie gesagt, konkrete Maßnahmen und Zeitpläne werden oftmals vermisst.
Was ich am spannendsten fand, also jetzt ich persönlich, fand eine Stellungnahme des VKUs, die eigentlich nur sagt, Herstellerverantwortung oder geteilte Produktverantwortung 2.0. Wir machen mal und die Hersteller zahlen mal.
So könnte man das
sagen. Das ist richtig, finde ich maximal spannend. Vor allen Dingen jetzt haue ich mir mal kurz den anderen Hut auf den Kopf. Jetzt sprechen wir mal über Batterien. Finde ich nicht so cool. Also wenn ich schon bezahle, dann will ich auch bestimmen. Also da baut man sich doch irgendwie eine Welt auf. Also fand ich wirklich interessant. Da musste ich jetzt nochmal wirklich drauf eingehen. Und ich glaube auch, das macht nicht das ganze System besser. Es ist auch kein Kreislauf, also keine Kreislaufwirtschaftsstrategie zu sagen, wir Entsorger, wir machen mal und die Hersteller zahlen. Also das fand ich sehr, sehr spannend. Aber der VKU hat ja noch ein paar mehr Dinge, angemerkt. Nämlich tatsächlich generell mehr Herstellerverantwortung, also Einführung eines herstellerfinanzierten Reparaturbonus. Sammlung habe ich gerade schon gesagt. Aber auch zusätzlich strengere Vorgaben für Eigenkompostierung sowie eine stärkere Betonung von CCS und CCU in der Müllverbrennung ist gefordert. Das sind eigentlich so die Hauptforderungen, die jetzt aus VKU-Sicht noch nachgesteuert werden sollten.
Genau, bei der stärkeren Eigenkompostierung, da will man dann halt noch mehr aus den Bioabfällen, beziehungsweise den stärkeren, strengeren Regeln für die Eigenkompostierung, da befürchtet man halt, dass da viele Bioabfallmengen nicht bestmöglich genutzt werden und deswegen hat man sich dann auch diesen Punkt nochmal rausgegriffen in der Stellungnahme. VKU ist die kommunale Seite, dann haben wir von Entsorgerseite noch zwei größere Verbände, zum einen den BVSE, das ist der mittelständisch geprägte Verband und die befürchten tatsächlich oder waren tatsächlich in ihrer Stellung vor einer Benachteiligung der mittelständischen Unternehmen, da diese zum Beispiel bei der Mitarbeit an den geplanten Normen für die Kreislaufwirtschaft aufgrund von geringeren Ressourcen im Vergleich zu Großkonzernen ins Hintertreffen geraten könnten. Und auch sonstige in der NKWS vorgesehene Förderinstrumente dürften kleine und mittelständische Unternehmen nicht benachteiligen, fordert der Verband. Große Betonung wird beim BVSE in der Stellungnahme auch auf die Abfallhierarchie gelegt und insbesondere da auf die Getrennthaltung. Also da wird nochmal betont, wie wichtig es ist, dass die Stoffe dann auch entsprechend getrennt gesammelt werden, damit man sie im hochwertigen Recycling zuführen kann. Hinsichtlich der öffentlichen Beschaffung, andere Stoßrichtungen logischerweise, hier reden wir über einen privaten Entsorgerverband, da fordern sie Kontroll- und Sanktionsmöglichkeiten, falls sich die entsprechenden Stellen und Behörden nicht an die Vorgaben für zirkuläre Produkte halten. Und dann spricht sich der Verband auch noch dafür aus, dass Mehrweg nicht pauschal gefördert werden sollte, sondern dass man sich da auf entsprechende Ökobilanzen beziehen sollte bei solchen Forderungen. Und das gilt auch bei der Diskriminierung für einzelne Materialien. Das sollte wissenschaftlich hinterlegt sein.
Ja, ich überlege gerade, Tom, jetzt guck mich nicht so fragend an. Also es ist also wichtig, Abfälle getrennt zu sammeln. Das ist richtig, ne? Das sagen ja alle. Okay, jetzt bleiben wir mal kurz bei Elektroaltgeräten. Die Sammelquote ist jetzt, glaube ich, bei wie viel Prozent?
Ja, die ist auf jeden Fall unter 40.
Unter 65 ist, glaube ich, die Zahl, ne? Unter 65. Also 65 wäre ja vorgegeben. Sind wir auch schon unter 30?
Also das könnte schon sein, durchaus. Das könnte...
Okay, also wir sind auch schon unter 30. Okay, vielleicht ist es auch mal an der Zeit, Gesetze und Themen komplett neu zu denken. Ich musste meinen kleinen Joker jetzt doch nochmal vorgreifen. Die Überleitung ist miserabel, ich weiß, egal. Wie viel? 28%?
Ja, also das ist ja mal schwierig, sind auch nicht die offiziellen, aber das sind ja die jüngsten Zahlen gewesen, die veröffentlicht wurden, die Jahresstatistik der Stiftung EAR, und da kann man ja so ein bisschen daraus ableiten, wie wohl die offizielle Zahl wohl aussehen wird, in welche Richtung es geht. Es geht auf jeden Fall nicht nach oben, sondern eher nach unten.
Nach unten.
Und dann.
Und ich glaube, der Wissensstand auch geht jetzt auch nicht unbedingt nach oben, ne?
Genau, das ist ja eine andere Thema-Geschichte, aber hängt dann natürlich eng damit zusammen, wenn die Leute.
Also der Wissensstand der Endnutzer, wo, warum, wieso, weshalb, geht nicht wirklich hoch. Und das führt natürlich, jetzt probiere ich nochmal wieder zum BDE zu gehen, weil das ist ja der zweite große Entsorgerverband im privaten Bereich, die sich natürlich auch immer wieder mit den Batteriebränden aus Elektrogeräten damit beschäftigen. Also das ist ein ganz, ganz großer und auch wichtiger Punkt, wie ich finde. Da hatten wir ja auch schon die eine oder andere Ausgabe zu. Gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein, aber das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Und aber auch dann die Beschleunigung bei Genehmigungsverfahren von Neuanlagen, wieder aufgebauten Anlagen, dass wir da einfach schneller zum Zug kommen. Also jetzt gehe ich vielleicht doch nochmal kurz auf den Batteriebereich ein, wenn eine Batterie-Sortieranlage abbrennt, dass wir nicht irgendwie ein halbes Jahr auf die Neugenehmigung warten, sondern dass das auch wirklich direkt wieder losgehen kann. Gleichzeitig sprechen Sie sich für Verbesserungen beim Vollzug bestehender abfallrechtlicher Vorgaben und die Würdigung der thermischen Abfallbehandlung aus. Ganz wichtig. Und auch das Ende der Abfalleigenschaft für möglichst viele Stoffströme soll dann auch eingeführt oder erreicht werden oder klar definiert werden. Denn es ist natürlich sonst sehr, sehr schwierig, wenn man immer im Nachteil ist mit Primärrohstoffen, auch wenn die Qualität genau die gleiche ist, aber man einfach nicht so viele Marktzugänge hat, weil es einfach nicht anerkannt ist, sondern immer noch im Abfallregime läuft. Genau, was auch ganz wichtig ist, wir müssen natürlich auch Recyclinganlagen aufbauen, also hier die hydrometallurgische Recyclingkapazität von Batterien erhöhen, weil die Schwarzmasse einfach so noch nicht in Europa verwertet werden kann und dann natürlich wieder den interkontinentalen Weg findet und das ja mit einem der Ziele, nämlich die Materialien in Europa zu halten, einfach komplett konträr geht. Das sind ganz, ganz wichtige Themen. Die Stellungnahmen sind jetzt alle eingesammelt, werden jetzt alle nochmal gelesen und dann geht's weiter. Im Herbst 2024, du hast es jetzt schon ein paar Mal gesagt, also es bleibt definitiv spannend. Spannend ist übrigens auch der zweite Teil, während Herr Wilfer gerade darüber nachdenkt, was er jetzt sagen könnte.
Also Herr Wilfer denkt gerade darüber nach, dass wir jetzt ganz viel über die NKWS gesprochen haben und da wir es auch im zweiten Teil weiter tun werden und wir das auch in der nächsten Folge noch planen, da wollen wir dann auch nochmal aus anderer Sicht darauf schauen, würde ich sagen, belassen wir es einfach jetzt an der Stelle dabei.
Ja.
Und schauen einfach mal, wie es...
Ja, können wir sehr gerne tun, aber aus der Tradition heraus einen lieben Gruß an Axel und auch an Bernhard. Wir bedauern sehr, dass du uns nicht mehr anrufst.
Genau.
Punkt. So, aber jetzt freuen wir uns auf unseren Gast aus dem NABU. Das ist die Indra Enterlein. die uns jetzt gleich besuchen wird. Durfte ich das jetzt schon natürlich ankündigen? Okay, gut. Also, damit übergebe ich jetzt, glaube ich, dann an Tom. Tom, du startest in der zweiten Hälfte.
So machen
Tom,
wir das.
Tom, the floor is yours. Und danke, ihr Lieben. Genießt den Sommer, bleibt gesund.
Und jetzt erstmal dranbleiben.
Es bleibt heiß.
Genau. Bitte dranbleiben. Herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil unserer aktuellen Ausgabe, der Juli-Ausgabe. Und wir haben im ersten Teil schon ausführlich über die nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie gesprochen. Und das wollen wir jetzt fortsetzen und haben dafür auch einen sehr interessanten Gast dabei, und zwar Intra Enterlein. Sie ist Leiterin des Fachbereichs Ressourcenpolitik beim Naturschutzbund Deutschland. Und den Posten hat sie bereits seit 5 Jahren inne. Und insgesamt ist sie schon seit 14 Jahren beim NABU, war vorher auch für die Verbraucherzentrale tätig und wird sich heute mit uns über die nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie austauschen. Frau Enterlein, herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind.
Ja, hallo, vielen Dank, dass ich hier sein kann.
Frau Enterlein, bevor wir jetzt in die NKWS starten, möchten Sie nicht vielleicht erstmal kurz den NABU vorstellen? Was ist der Fokus, was sind die Ziele, wie organisieren Sie sich eigentlich?
Ja, total gerne. Genau, es ist vielleicht dann auch interessant, warum sich überhaupt ein Umwelt- und Naturschutzverband mit dem Thema, dem durchaus sperrigen Thema Kreislaufwirtschaft beschäftigt. Und das finde ich auch gut, das auch kurz darzustellen. Und zwar, warum arbeiten wir alle im NABU? Weil uns Biodiversität, Artenvielfalt und Naturschutz tatsächlich am Herzen liegt. Da muss man so eine kleine Brücke spannen, wenn man über Herstellerverantwortung oder so dezidierte Themen oder Paragraph 21 oder was es da alles für Fachthemen gibt in unserem Bereich. Das muss ich auch immer bei uns im Verband tatsächlich erklären, weil es erschließt sich nicht auf den ersten Blick. Aber vielleicht, wenn wir nachher auf die Strategie zu sprechen kommen, dann wohl eben schon. Deshalb ist für uns auch tatsächlich der größte Punkt die Ressourcenschonung, die Reduktion der Ressourcen. Das ist das, was uns am Herzen liegt. Und das ist tatsächlich die große Klammer in diesen Fachbereich rein. Warum beschäftige ich mich damit? Damit die Umweltauswirkungen in diesem Bereich einfach niedriger werden. Jeder Abbau von Rohstoffen hat einen direkten Effekt auf die Umwelt, ganz egal, wo sie passiert. Und deshalb ist es aus unserer Perspektive total wichtig, den zu minimieren, dazu halt weniger Rohstoffe zu benutzen und die man hat, die tatsächlich am besten im Kreislauf zu fahren.
Frau Enterlein, Sie hatten es eben schon angesprochen, dass ein Fokus natürlich in erster Linie drauf liegen müsste, die Primärrohstoffe zu reduzieren, und eins der Ziele des Entwurfs zur NKWS ist ja auch tatsächlich eine Reduzierung des Rohstoffverbrauchs. Wie ist denn ganz grundsätzlich diesbezüglich, aber auch sonst grundsätzlich Ihr erster Eindruck vom Entwurf zur Strategie für Kreislaufwirtschaft?
Ja, also tatsächlich ist dieser Ressourcenreduktionspart für uns sehr relevant. Wir hätten uns das tatsächlich andersrum gewünscht, weil diese 8 Tonnen, die sind jetzt ganz am Schluss eingefügt worden. Also ein bisschen wie Prosa, wie ein Einführungstext, hängte da oben drüber. Also um es nochmal klar zu benennen, uns ist das total wichtig, dass das drin steht. Also das bewerten wir als gut. Auf der anderen Seite hätten wir es als zielführend empfunden, wenn man uns also von diesem Ziel ausgehend hätte kommen können. Also man hätte dieses Ziel runtergebrochen auf die sind ja verschiedene Anwendungsbereiche, wie beispielsweise Textilien oder Kunststoff oder Bauabfälle. Wenn man dieses Ziel gehabt hätte und es auf diese Arbeitsgruppen runtergebrochen hätte, dann hätte jeder ein konkretes Ziel gehabt, worauf es sich einzahlt mit den Maßnahmen, die man da entwickelt. Und das hätte ich spannend gefunden. Und aus unserer Perspektive wäre das auch, hätte man sich ernsthafter mit den Maßnahmen beschäftigen müssen, um zu gucken, haut es eigentlich hin, was wir vorschlagen? Zahlt es auf das Ziel ein oder brauchen wir vielleicht etwas anderes? Und so ist halt die Sorge, dass es halt ein Ziel ist, wo sich vielleicht dran gerieben wird oder wo man vielleicht auch denkt, Mensch, steht drin, tangiert uns aber eigentlich nicht, was wir machen, denn wir sehen uns woanders. Und das ist so ein Kritikpunkt und das haben wir auch von Anfang an immer mit eingebracht in die Diskussion. Andersrum hätte es aus unserer Perspektive mehr Sinn gemacht.
Und bezüglich dieser konkreten Zielvorgaben, die da sowohl zum Rohstoffverbrauch verzeichnet sind, als auch zum Erhöhung des Rezyklatanteils und auch zur Reduzierung des Abfallaufkommens. Ist das aus Ihrer Sicht ambitioniert genug oder hätte man sich da auch noch weiter trauen können?
Ja, Das ist genau das Gleiche im Endeffekt von der Antwort. Das sind so global galaktische Werte, die durchaus ambitioniert sind. Also mit dem Ziel an sich gehen wir d'accord. Das Problem zeichnet sich ja dann nachher in der Umsetzung aus. Und da steckt der Teufel wiederum sehr im Detail. Also jede Quote, die ich setze, bewirkt irgendetwas. Also wenn ich zum Beispiel bei Kunststoffen sage oder bei Verpackungen konkret gesagt, wir wollen die und die Einsatzquote von Rezyklaten, bedeutet das, dass es nachher Auswirkungen auf das Recycling an sich geht, ja, dass nicht alle Formen des Recyclings, die gerade gut sind, noch möglich sind. Also um es auf den Punkt zu bringen, brauche ich einen Anteil von chemischem Recycling bei Verpackungen, der vorher vielleicht nicht notwendig gewesen wäre. Wir sehen da technische Entwicklungen. Vielleicht hätten wir eine andere Zeitmarke reingesetzt, um prinzipiell das mechanische Recycling tatsächlich zu stärken. Gerade beobachten wir einfach, was bewirkt es. Es bewirkt es, dass man sich mit den Abfallströmen konkurriert, dass alle diese gut sortierten, sauberen Ströme haben wollen, verstehe ich auch aus der Perspektive eines chemischen Recyclers, der sich jetzt etablieren möchte. Aus unserer Perspektive macht es halt einfach wenig Sinn, weil gute Ströme, die weniger energetisch und hochwertiger recycelt werden können, gerade wieder in Frage stellen, weil alle auf den gleichen Stromzugriff haben wollen. Also das steckt der Teufel halt einfach sehr im Detail und muss sich dann auch wirklich angeguckt werden, welches Material ist für was prinzipiell das Beste, und das guckt man sich auf Produktebene an. Und da wiederum wäre meine Perspektive daran, tatsächlich die Abfallhierarchie ernst zu nehmen und zu gucken, wie reduziere ich am besten Abfall, ja, indem er halt einfach nicht entsteht, dass ich mir überlege, wie kriege ich das Ökodesign besser hin, was braucht es für das Produkt, was braucht es für die Reparatur und wie gestalte ich die Materialien, dass sie möglichst lange haltbar sind, anwendungsbezogen und nachher im Laufe des Lebens, was weiß ich, anders genutzt werden können, wiederverwendet werden können und am Schluss dann halt recycelt werden können. Und deshalb sehen wir tatsächlich auch diese Strategie, das ist was total Komplexes. Da gibt es keine einfachen Lösungen für. Und deshalb macht es ja auch Sinn, das in Textilien oder in diesen Gruppen, die man da eingeteilt hat, so das zu diskutieren. Und da hätten wir uns halt einfach gewünscht, mit einem Ziel wäre das einfacher gewesen, das zu diskutieren. Denn dann kommt es hart auf hart und dann muss man sich nochmal überlegen, was genau muss mein Unternehmen, muss meine Branche beitragen, um diesem Ziel entgegenzukommen.
Sie haben es ja eben schon gesagt, man müsste noch viel mehr auf die Abfallhierarchie schauen, also nicht nur aufs Ende der Produkte, wenn sie das Ende der Lebensdauer erreicht haben. Und das war ja auch so ein Kritikpunkt schon während der Erarbeitung der Strategie, dass da der Fokus zu stark auf dem Ende liegt. Also dass die anderen Phasen, Verlängerung der Lebensdauer, weitere Nutzung von Produkten und Geräten nicht so stark reinkommt. Wie ist denn aktuell Ihr Blick darauf? Ist das jetzt, hat das eine stärkere Betonung gefunden, die anderen Phasen? Und oder anders gefragt, welche Maßnahmen könnte man noch konkret ergreifen, um da das Ziel zu erreichen, die Produkte länger zu nutzen?
Genau. Ja, adressiert ist das ja überall. Die Frage ist ja, womit ist das hinterlegt oder wie wahrscheinlich ist das, dass das dann auch nicht nur Prosa bleibt, sondern nachher auch in konkrete Maßnahme übergeht. Und aus unserer Perspektive, wie Sie es ja auch schon eben meinten, liegt der Fokus der Strategie auf Recycling. Ich kann mir auch vorstellen, warum, weil das ist ja der erste Gedankengang, der das betrifft. Und vor allen Dingen Recycling ist auch ein ungelöstes Problem. Es ist gut, da einen Fokus drauf zu legen. Also ich würde das alles nicht wegkürzen wollen, was drinsteht. Ich würde eher sagen, die anderen Bereiche, die gilt es, die sind wertvoll zu betrachten, weil sie wahrscheinlich einen größeren Beitrag zum Thema bringen, Ressourceneinsparung. Und da sehen wir in allen Bereichen total hohes Potenzial. Ja, egal wo wir reingehen wollen. Also wir können uns die Elektrogeräte reingehen, die nicht alle durch Ökodesign so konstruiert sind, dass man sie nachher reparieren kann. Auch da ist es so, wenn man die allgemeine Bevölkerung fragt, jeder möchte gerne eigentlich die Sachen reparieren, aber dann, wenn es zum Defekt kommt, weiß auch jeder, dass die Reparatur viel kostspieliger ist, als ein neues Gerät sich anzuschaffen. Und damit sind wir konfrontiert und dann kann man nicht sagen oder appellieren, ja Mensch Leute, dann repariert das doch einfach, sondern man muss dann sich tiefer angucken, wo liegt denn das Problem? Liegt das Problem beim Software-Update? Sind die Ersatzteile nicht verfügbar? Sind die einfach viel zu teuer? Gibt es die entsprechenden Reparaturwerkstätten davon, die ja auch das reparieren können? Oder ist der Hersteller des Produktes, stellt er das überhaupt, die Information Informationen zur Verfügung, dass sie reparieren können. Und da gilt es reinzugehen und diese Bereiche einfach zu unterstützen und nicht einfach zu appellieren, Leute, dann repariert das Ganze, sondern wie könnt ihr das auch tun? Da gibt es unterschiedliche Lösungen. Es gibt Bundesländer, die sind da vorangeschritten und bieten einen Reparaturbonus an, also so einen kleinen Betrag, den man dazu bekommt, dass sich die Reparatur für Verbraucherinnen lohnt. Aus unserer Perspektive ist das Mittel, also ein Reparaturbonus, das ist sehr interessant und das fordern wir auch ein. Aber auf der anderen Seite kann es doch wirklich nicht sein, dass der Staat das zahlen muss, dass Hersteller ihre Produkte nicht so gestaltet, dass sie nachher repariert werden können. Und das, also volkswirtschaftlich macht das überhaupt keinen Sinn. Und deshalb wir dann sagen würden, das braucht einen gesetzlichen Rahmen und die Verantwortung aus unserer Perspektive liegt ganz klar bei den Herstellern, die das vorhalten müssen.
Also Frau Enterlein, ich habe gerade tatsächlich ein bisschen lachen müssen, denn ich habe ja jetzt gerade hier sehr viel neuen E-Schrott vor mir stehen. Also ich bin hier heute nicht ganz so glücklich mit meiner Technik. Genau, also vielleicht deswegen war ich gerade auch nicht die ganze Zeit zu hören. Frau Enterlein, ich finde das ja alles super. Ich bin ja auch ein sehr, sehr großer Fan der Wiederverwendung. Ich benutze jetzt hier gerade in Folge während der Aufnahme den dritten Rechner. Aber ganz konkret, wie wären denn die Messgrößen? Also wir haben ja Sachen wie Sammelquoten, Recycling-Effizienzen, Verwertungsquoten. Wie könnte man tatsächlich dann auch solche Themen wie die Wiederverwendung oder die Vorbereitung zur Wiederverwendung auch messen? Ist es überhaupt messbar oder sagen Sie mal, wir müssen es einfach nur mehr unterstützen?
Ja, messbar ist bei Elektrogeräten auch schwierig, denn unser Ansinnen ist ja nicht, dass wir schnell eine hohe hohe Reparaturquote oder Wiederverwendungsquote haben, sondern unser Ansinnen ist ja, dass das Produkt möglichst lange auch genutzt wird. Ja, so. Und vielleicht könnte man da einfach gucken, wie viele, einfach auch erfassen, wie viele Reparaturbetriebe gibt es eigentlich. Also ist überall in den Regionen und das ist ja was Lokales. Sind da welche vorhanden und können die das auch leisten, diese Reparatur? Oder halt auch einfach die Ersatzteile. Sind die zu beschaffen, ja oder nein? Oder wie sieht es mit einem Software-Update aus? Wie viele Jahre ist es vorgehalten? Und da ist es ja auch so, da kann man ja auch mit den neuen Entwicklungen mitgehen. Durch Digitaldrucker und so weiter und so fort wird das Ganze ja auch praktikabler und günstiger werden für die Unternehmen. Man muss es halt einfach mitdenken.
Ich würde gerne nochmal auf den Reparaturbonus eingehen. Sie sagten ja, es kann ja nicht sein, dass das die öffentliche Hand trägt, so wie das ja bei den bisherigen Modellen da vor allen Dingen in Thüringen ist. Aber auch in Österreich gibt es, glaube ich, auch ein relativ großes Programm. Umfasst dann ein paar Millionen Euro. Ist jetzt sicherlich auch bezogen auf die Gesamtmasse an Elektrogeräten auch nicht so wahnsinnig viel, würde dann aber schon eher Sinn machen, dass das aus Herstellerhand finanziert wird, oder? Also dass die Geräte in Verkehr bringen, dann auch im gewissen Umfang dann auch die Reparatur finanzieren.
Auf jeden Fall, da würden wir das verortet sehen. Das hätte zum einen den Effekt, dass halt die Verbraucherinnen dadurch entlastet werden oder halt auch das Hersteller ja auch heute aus ihrer wirtschaftlichen Perspektive auch zu Recht sagen, ja mein Gott, das ist mir viel zu teuer, dass ich das mache, dann kriegt ihr mal ein neues Gerät und dann seid ihr zufrieden damit. Das andere ist ja auch, dass Hersteller in diese Idee reinkommen, die Produkte so zu gestalten, dass das halt einfach nicht passiert, weil es für sie ein wirtschaftlicher Schaden ist, es so zu tun. Also man braucht ja irgendwo einen Mechanismus, dass es auch so eine hohe Eigenmotivation gibt, dahin zu arbeiten, dass die Geräte nachher reparierbar dann auch sein können.
Ich glaube, ein ergänzender Punkt, wir haben das ja im Batteriebereich auch immer wieder, die Diskussion, ist ja auch die Haftung. Also ich glaube, dass sowas immer gut ist, wenn man Wiederverwendung nicht in dieser Manufaktur im lokalen Bereich denkt, sondern auch wirklich mit Herstellern gemeinsam. Wo gibt es die Bauteile? Also ich hatte, Frau Enterlein, ich kann Ihnen nur recht geben, ich hatte mal eine Waschmaschine, die musste ich wegwerfen, weil ich den Dichtungsring nicht mehr bekommen habe, also einfach nicht bekommen habe. Und die ist mir einfach weggerostet. Also sowas ist so maximal ärgerlich. Ne? Oder der neue Drucker, der günstiger ist als die Druckerpatrone. Und ich glaube, solche Themen, die müssen, wir haben ja eine Herstellerverantwortung, müssen definitiv aus Herstellersicht ja dann auch wegen der Produkthaftung geleitet werden. Da gebe ich Ihnen komplett recht. Ich war ja jetzt gerade leider etwas ausgeschaltet, technisch betrachtet. Aber wie ist denn da so Ihre Denke? Können wir das wirklich national denken oder müssen wir eher europaweit denken oder sollten wir es sogar global ansprechen, die Themen? Das ist ja natürlich irgendwie nur als Deutschland immer sehr schwierig, dann auch umzusetzen oder zu diskutieren.
Ja, also minimal muss es europäisch gedacht werden. sonst macht es keinen Sinn.
Ja.
Dennoch ist es so, dass man gewisse Sachen auch national anstoßen muss, weil Deutschland da durchaus auch Vorreiter ist, oder Sachen auch einfach ausprobiert werden, wie funktioniert das, und das kann man dann in europäische Prozesse mit reinbringen. Am allerbesten ist es natürlich, wenn sowas global gelöst wird. Das steht ja ohne Frage da. Die Frage ist ja dann einfach nur, wie kriegt man das dann auch umgesetzt, oder kriegt man das in einem gewissen Zeithorizont umgesetzt? Also von daher sehe ich jetzt die europäische Lösung als die zielführendste. Und dennoch sind wir auch in der Pflicht, Deutschland, dass wir vorangehen und dass wir einfach auch mal anfangen, was zu machen. Und das können wir dann in den europäischen Prozess wieder mit einbringen.
Es steht ja auch Circularity Made in Germany drüber. Insofern ist das ja auch ein gewisser Anspruch, den man da offenbar zeigt.
Absolut. Und ich sehe das tatsächlich nicht alleinig aus der Umweltperspektive, sondern das finde ich, ist ein ganz stark industriepolitisches Thema. Wir sind eine Exportnation. Manche Sachen, siehe Elektroautos, funktionieren so nicht mehr. Wir müssen da auch in einer Weise umdenken. Und deshalb sehe ich diese Strategie, wenn man wirklich Kreislaufwirtschaft ernst nehmen würde, dann sind wir hier in einem hochtransformativen Bereich. Und das hat mit Anlagentechnik zu tun. Jetzt sind wir bei dem Bereich Elektrogeräte, die landen auch in anderen Ländern. Oder nehmen wir uns einfach mal die Textilien vor. Die werden ja auch nicht vornehmlich in Deutschland oder Europa erarbeitet. Wo sollen denn da eigentlich die Rezyklate herkommen? Wo werden sie hin verschifft und wo taucht das Problem auf? Und das ist nicht vornehmlich in Deutschland, das ist vornehmlich im außereuropäischen Bereich. Und da stehen wir auch in der Verantwortung. Aber halt auch ist ein hohes Eigeninteresse, die Anlagentechnik überhaupt hier zu gestalten, dass man sie dann auch exportieren kann. Und aus meiner Perspektive wird das zu wenig gesehen in diesem Themenbereich. Also auch da sehe ich tatsächlich eher so das Recycling im Vordergrund, dass man denkt, wie werden wir den Müll nachher los? Aber eigentlich geht es ja wirklich darum, wo gehen wir da voran und wie wollen wir nachher unsere Sachen produzieren? Und das haben wir gelernt in den letzten Jahren, das haben wir schmerzlich gelernt, dass Lieferketten nicht stabil sind. Wir haben gelernt, wir haben auf alle Rohstoffe keinen Zugriff mehr drauf. Das ist jetzt kein Umwelt, also wir haben planetare Grenzen, das ist so ein Faktum. Das wird manchmal ausgeschaltet, aber gleichzeitig ist es so, dass wir die Sachen auch einfach nicht kriegen. Und Unternehmen auch ein sehr hohes intrinsisches Interesse daran haben, an der Kreislaufwirtschaft. Und wenn wir jetzt hier über diese Ressourceneinsparungen sprechen, da sprechen wir ja über die Primärrohstoffe. Wir sprechen ja da nicht über die recycelten Rohstoffe. Die können im Kreislauf geführt werden und die werden ja gar nicht begrenzt. Und auch deshalb, also auch, ist ja auch ein Fachpodcast hier, also da, jeder weiß ja auch, Recycling im Kreislauf ist nicht unendlich möglich. Das heißt, wir brauchen irgendeine Form von Reduzierung, muss mit drin sein, damit es wirtschaftlich tatsächlich stabil und auch möglich ist. Und Unternehmen erkennen das und monieren das zusehends. Und da wäre so eine Forderung auf Perspektive, jetzt haben wir die Strategie, hoffentlich, ist hier jetzt erstmal ein Entwurf, aber das muss sich auch widerspiegeln in einer Politik, wo das Thema als sehr wichtig erachtet wird, wo es Fachpolitiker gibt, die Ideen haben oder die sich auch darüber streiten können, was der beste Weg sein kann, aber zumindest, dass man das Thema vor sich als wichtiges Thema sieht, als industriepolitisches Thema sieht. Und auch, also auch Gewerkschaften haben Stellungnahmen abgegeben in dieser Strategie. Also es gibt da einfach sehr viele Perspektiven drauf und das machen die auch nicht, wenn sie jetzt das Thema nicht als wichtig für sich sehen.
Genau. Wir haben hier noch ein paar Themen auf der Liste dazu, aber Sie haben, da Sie es eben schon angesprochen haben, würde ich es mal nach vorne ziehen. Wie nehmen Sie denn so die Diskussion zum Entwurf wahr, beziehungsweise auch die Bestrebung, bereits im Herbst dann nach der Sommerpause einen Kabinettsbeschluss hinzubekommen? Wie schätzen Sie die Chancen dafür ein, dass da das noch konkreter wird, beziehungsweise dass das auch ein Erfolgsmodell werden kann?
Also aus unserer Perspektive wünschen wir uns, dass es diesen Kabinettsbeschluss gibt, weil die Strategie ist ja jetzt auch erstmal eine Grundlage und aufgrund dieser Grundlage wird es dann weitergehen. Also aus unserer Perspektive wäre die Politik gut beraten, diese Strategie zu Ende zu bringen. Mal so. Die Diskussionen darum, die sind einfach total vielfältig, je nachdem, mit wem man da spricht. Also es gibt Unternehmen, die sind dann sehr im Klein-Klein unterwegs, weil es einfach die Bereiche die sie tangieren, dort teilweise nicht repräsentiert sehen. Eine Sache ist ja auch die, also wenn wir jetzt zum Beispiel über Recycling-Einsatzquoten sprechen, dann ist das auch für Unternehmen, das ist auch erstmal eine Überforderung. Wie kriegen wir das denn eigentlich hin? Was wichtig wäre, wäre abgeleitet von dieser Strategie, dass es dann halt auch Handlungsrahmen gibt. Wie bekommt man das denn hin innerhalb dieser Kette? Weil es geht ja nicht um diesen Einsatz, sondern es geht um das Produkt aus der Perspektive von Unternehmen, dass das halt eine stabile, kongruente Sache ist und die auch mit anderen Regelungen nicht im Dissens steht, sondern bestenfalls sich ergänzt. Also ich habe mit Unternehmensvertretern gesprochen, die meinten, okay, wenn wir das umsetzen, dann stehen wir wieder am Anfang, weil gewisse Rezyklate können wir nicht einsetzen, weil irgendeine andere Regelung dem entgegensteht. Und wenn man es dann so sieht, dass die Strategie da der erste Schritt ist, dann würden weitere Schritte sein zu gucken, okay, wie kriegen wir das etabliert und was steht dem entgegen und was müssen wir da nachgreifen, um das auf die Strecke zu bringen?
Ja, ich glaube, es ist wahnsinnig komplex noch, das Ganze. Und Sie sagten schon, da gibt es in vielen Bereichen dann auch noch widerstrebende Gesetzgebungen wahrscheinlich. Und wenn wir über das Thema Rezyklateinsatzquoten lesen, und dann gibt es ja auch zwei Vorschläge da ganz konkret in dem Strategieentwurf, wo es zum einen eine Einspeisevergütung geben soll oder vorgeschlagen wird für einen Rezyklateinsatz, zum anderen aber auch ein Zertifikatehandelssystem und das dann aufzulegen und zu strukturieren, ist ja dann sicherlich auch wahnsinnig komplex und führt dann vielleicht auch wieder dazu.
Ist aber für uns tatsächlich erst der zweite Schritt. Der erste Schritt ist ja überhaupt, es gibt ja die Recycling-Infrastruktur noch überhaupt gar nicht. Also bevor wir jetzt über über virtuellen Handel für irgendwas sprechen, muss man doch dann, wären doch die ersten Schritte, die da passieren müssten, okay, für welche Fraktion gibt es das gar nicht? Also ein mini kleines Beispiel, nicht das größte Beispiel, aber eins, was wir uns jetzt in der Studie mal angeguckt haben, Matratzen. Die werden nicht recycelt, weil es gibt kein Recycling-System in Deutschland, in Niederlanden schon, in Deutschland jetzt eher nicht. Und da muss man einfach, also dann kann man den Unternehmen nicht sagen, ihr müsst jetzt recyceln, sondern auch da, welches Instrument ist hier sinnvoll? Aus unserer Perspektive wäre es bei Matratzen auch die EPR, um zu gucken, wie kann eine Sammlung so hochwertig sein, dass ich den Stoff drum nachher nutzen kann. Wenn man sich die Recyclinghöfe anguckt, dann ist das nicht etabliert. Das muss etabliert werden, um dann überhaupt erst ins Recycling reinzukommen. Also das wären für uns tatsächlich die ersten Schritte, dass man sich anguckt, wie sieht die Infrastruktur aus, was wird hier produziert und was brauchen wir überhaupt. Es gibt also nochmal aus einer anderen Perspektive, es gibt ja auch den Rohstofffonds oder vielleicht gibt es den, das ist ja, steht ja gerade auch ein bisschen wieder zur Debatte. Da war ein Topf, wäre dieses Rohstofffonds, wäre Investitionen in Recycling-Infrastruktur. Traurigerweise war der nicht mit Geld hinterlegt, aber das ist genau das, was es braucht. dass man entweder in Richtung Forschungsförderung denkt oder dann halt in Richtung, wir brauchen, also deshalb gibt es ja diese Einsatzquoten, dass die Industrie auch einfach ein Level Playing Field hat und einen Handlungsrahmen hat und eine Stabilität hat. Ich investiere jetzt hier in die Anlage, denn ich weiß genau, die nächsten Jahre wird es so kommen und es wird jetzt nicht wieder in einer Diskussion in den nächsten 3 Jahren zum Opfer fallen. Also da braucht man einen stabilen Rahmen, dass Unternehmen rein investieren können in diese Technologie. Und gerade haben wir da tatsächlich eine Sorge oder was wir da so beobachten, dass halt einfach viele Mittelständler vor sehr hohen wirtschaftlichen Problemen stehen, weil sie es ja eben auch schon gesagt haben, Rezyklate sind halt auch einfach teurer gerade. Und wir sind in einer Krisensituation, dann ist nämlich genau das, was gerade eingespart wird. Und das bedeutet wiederum, dass nicht in die Infrastruktur investiert wird. Also irgendwo muss man diesen Teufelskreis aufbrechen.
Also ich gebe Ihnen in allem total recht und ich glaube, ich würde bei Textil noch nicht mal mehr nur auf Matratzen gehen, Frau Enterlein. Ich glaube, wir haben einfach gar kein richtiges Textilrecycling. Also wirklich Faser zu Faser gibt es einfach nicht. Wir basteln Malervlies oder irgendwelche anderen Dinge, bauen das in Zement ein, aber so richtig Faser zu Faser gibt es das nicht. Und ich gebe Ihnen auch in einem anderen Punkt total recht, das gibt es ganz sicher auch noch für viele andere Stoffströme nicht. Oder da möchte ich Sie eher noch unterstützen. LFP-Batterien haben wir überall in stationären Speichern und in Fahrzeugbatterien. Da haben wir überhaupt gar kein Recycling, weil auch gar kein, ich nenne es jetzt mal Wertstoff drin ist. Also für mich ist alles ein Wertstoff, aber wir haben kein Kobalt und wir haben kein Nickel. Und sehen Sie das nicht auch, dass man auch gucken muss? Und da denken wir jetzt vielleicht wieder ein bisschen globaler. Was tut sich eigentlich überhaupt? Also wir können jetzt natürlich Rezyklateinsatzquoten entwickeln für Materialien, die wir vielleicht in Zukunft auch gar nicht mehr haben. Also ich gehe jetzt mal ganz klein auf den Batteriebereich. Vielleicht haben wir demnächst ganz andere chemische Systeme, die wir im Batteriebereich einsetzen. Macht das dann wirklich so, also ich bin jetzt ein bisschen ketzerisch, aber macht das dann wirklich so Sinn, auf Rezyklateinsatzquoten auf Elementebene zu gehen, oder müssten wir es nicht wieder ein bisschen gröber denken?
Ja, das ist ja wiederum, also jetzt drehen wir wieder das große Rad. Hier sind wir quasi in dieser Perspektive, wenn wir eine Reduktion von Rohstoffen wollen, dann schauen wir uns die Bereiche an, wo es am meisten Sinn macht oder wo die Effektivität am höchsten ist. Und das ist bei der Abfallvermeidung, ja. Und das ist aber, ne, gerade bei Textilien, es gibt das Recycling nicht. Bei Textilien ist halt tatsächlich vom Umweltimpact her, ja, ist natürlich die Produktion ein Bereich. Ein Bereich ist aber auch die Menge. Und zwar ist das ein sehr großer Bereich, dass wir einfach auch zu viele Textilien haben. Textilien stehen ja auf der Liste des Öko, das soll es ja Ökodesign geben. Das ist sehr, sehr wichtig, dass das passiert. Dann sind wir aber auch wieder in globalen Fragen dran, wenn das irgendwelche vom Zoll nicht geprüften Reimporte von Shein gibt, dann zahlt es nicht auf die Qualität der Eintragsrohstoffe ein. Und das andere ist tatsächlich, also aus der Perspektive eines Umweltverbandes, wie wäscht man denn diese Textilien vor Ort? Da kann man als Verbraucherin auch wiederum was für tun. Sehen wir auch in diesem großen Bereich an, oder wie, ne, wie viel Waschpulver geht dann da rein und so weiter und so fort. Das ist einfach ein großes Rad, das da gedreht wird. Und Textilien ist ein riesengroßer Strom mit einem riesen Impact, mit sehr vielen sozialen Problemen in der nachgelagerten Kette. Und die Lösung, die man mir da anbietet, vom Recycling her, ist, wir können noch mehr Putzlappen produzieren. Also ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht vor, also meine Textilien werden verpflichtet gesammelt im nächsten Jahr. Ich frage mich auch, was passiert denn damit? Und ich persönlich habe jetzt nicht vor, meine Putzmenge exponentiell zu steigern, dass ich mehr Putzlappen brauche. Also das ist ja eine sehr verkürzte Herangehensweise, ne? Und das ist einem zu gucken, irgendwie, wo kann man diese Textilien geschickt weiter nutzen. Und dann sind wir ja auch wieder im Globalen drin, ne? Nach Afrika-Importe oder auch nach Rumänien oder Polen, wo es zum Heizen benutzt wird. Das kann nicht die Antwort sein auf die Frage, wie gehen wir mit unseren Textilien um.
Und da ist es ja dann sogar noch, dass ja tatsächlich, wir sind ja nicht alleine auf der Welt, sondern es gibt ja auch noch einen asiatischen Markt. Und die tatsächlich produzieren so billig mittlerweile, dass sie das als Primärtextilie auf den afrikanischen Markt bringen und die dann natürlich sagen, boah, das Neuprodukt aus China ist günstiger als das Sekundärteil irgendwie aus Europa. Also was soll das dann noch? Also da ist ja, da muss man unglaublich gucken, wie sind eigentlich die Mengenströme, was tut sich global, wo können wir eigentlich auch hinterher hin mit dem Zeug? Denn Sie haben ja absolut recht, wenn wir das ab nächstem Jahr alles getrennt sammeln müssen, was ja vorgeschrieben ist, was machen wir dann damit? Also ich möchte auch nicht gerne mehr putzen. Ich weiß nicht, wie das bei Herrn Bilfeld ist. Und ja, ne, das sieht man auch, Tom. Nein, war ein Scherz. Aber so, da gebe ich Ihnen total recht. Ich glaube, das, was uns manchmal auch fehlt, ist so dieses Komplettsystem uns anzuschauen und zu gucken, was können wir eigentlich überhaupt tun? Wo sind die low-hanging fruits? Wo müssen wir auch erstmal ansetzen? Und wo müssen wir ins Gespräch gehen? Und also, ja, Sie als NABU sind ja wahrscheinlich mit relativ vielen da auch im Gespräch. Jetzt mache ich mal so einen ganz großen Cut und gehe mal woanders hin. Aber dieses ganze Thema der nationalen Kreislaufwirtschaftsstrategie ist ja auch etwas, was wir nicht alleine lösen können, sondern das ist ja auch etwas, was wir mit den Konsumenten gemeinsam machen müssen. Die müssen ja mitspielen. Wenn die den Schlüpper weiter in den Restmüll werfen, ist uns ja nicht geholfen. Sind Sie da auch viel in der Kommunikation mit Endnutzern, mit Konsumenten und versuchen, das denen auch noch näher zu bringen, warum Abfallvermeidung und Ressourcenschonung so ein wichtiges Thema ist?
Ja, natürlich. Also das sind ja alles Bausteine, die aufeinander aufbauen. Also ohne das Konsumentinnen trennen, steht uns der getrennte Rohstoff nicht zur Verfügung. Also es gibt immer diese beiden Seiten und die müssen auch gesehen werden. Und bei Textilien ist es natürlich, also bei Textilien, das ist ja der Bereich auch noch, wo man noch am stärksten als Konsument es auch in der Hand hat, zu gucken, wie lange nutze ich das. Und in anderen Bereichen habe ich es nicht in meiner Hand. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin im Supermarkt und ich möchte mir Käse kaufen und ich gucke mir diese ganzen Verpackungen an, da kann doch kein Konsument wissen, dass diese Verpackung nachher nicht recyclingfähig ist, weil sie sieht ja so aus. Also ich möchte gar keine Verpackung kaufen, ich möchte ja den Käse kaufen. Also da finde ich, also das kommt dann tatsächlich sehr darauf an, da können wir natürlich sensibilisieren und das aufblättern, aber da sehen wir tatsächlich den Hebel woanders. Also es kommt da auch nochmal sehr, sehr drauf an oder halt auch mit den, kriegt man ja auch immer mehr mit den Batteriebränden in den Anlagen. Das müssen Verbraucherinnen auch erstmal so hören und verstehen, was ist da eigentlich das Problem und warum ist es so wichtig, dass ich meine Elektroschrott woanders hinbringe und dass ich die Batterien auf jeden Fall rausnehme oder auch mit den, so auch kleines Themenfeld, aber es sind ja diese Einweg E-Zigaretten. Meine These ist, dass es gedankenlos passiert und da muss man halt hingehen und aufklären, das hat einen ganz großen Effekt, wenn du das da rein schmeißt in den Restmülleimer oder auf der anderen Seite aber halt auch diese vielen kleinen Läden, die das halt verkaufen, die halt auch in die Pflicht nehmen, die Sachen wieder zurückzunehmen oder halt den Kunden ansprechen, hier, lass mir das andere hier, ich gebe dir das mit. Also da gibt es ja immer verschiedene, also je nachdem, wo man gerade unterwegs ist, gibt es verschiedene pragmatische Lösungen. Aber aus unserer Perspektive müssen die Lösungen halt auch einfach pragmatisch sein. Sonst werden sie nachher nicht umgesetzt. Das ist so, also dieses Themenfeld Kreislaufwirtschaft ist so kompliziert, das muss auf eine handelbare Ebene runtergebrochen werden. Da gibt es so einfache Sachen. Aus unserer Perspektive sollte vor jedem Haushalt eine Biomülltonne stehen. Einfach, dass man den Restmüll entlastet, dass die Biogenstoffe woanders hinwandern. Und es ist einfach eine Gewohnheit. Da muss man wissen, in welchen Beutel tue ich das rein, dass es nachher nicht zu Kunststoff, Mikroplastik in der Landschaft führt. Also das sind so Themenbereiche, wo ich finde, da geht es mit einer Regulierung und andere Bereiche müssen alle mitmachen, um da auch hinzukommen. Aber in zum Beispiel, wo wir eben über Reparatur gesprochen haben, also ich glaube nicht, dass es von der allgemeinen Bevölkerung so gesehen wird, dass dass man sich freut, wenn Sachen kaputt gehen, dass man sich darüber freut, wenn Sachen schneller nach 6 Monaten, wo die Garantiezeit dann zu Ende geht, wenn die kaputt werden, da ist doch ein Ärgernis da. Also ich glaube jetzt nicht, dass man da den schwarzen Peter alleine hinführen kann, aber wir stehen hier alle in der Verantwortung und jeder muss in seinem Bereich seine Hausaufgaben machen. Es muss immer stetig sensibilisiert werden für das Thema.
Definitiv. Also ich finde das ein hervorragendes Schlusswort. Ich bin gespannt, wie die Politik dann auch ihre Hausaufgaben macht, nachdem jetzt die ganzen Stellungnahmen eingegangen sind und wie es mit der Kreislaufwirtschaftsstrategie dann weitergeht. Wir werden das im Blick behalten, Sie beim NABU sicherlich auch dann, wenn es dann auch vielleicht in die konkrete Umsetzung geht. Ja, Frau Etterlein, vielen Dank für die spannenden Einblicke heute hier und Ihre Sichtweise zu dem Thema. Schön, dass Sie dabei waren.
Genau. Vielleicht kann ich noch eine Sache sagen.
Bestimmt.
Die wir noch mit eingebracht haben. Und zwar, also das eine ist ja die Kreislaufwirtschaft und das andere ist, wie ich vorher schon gesprochen habe, unsere Perspektive darauf, dass man einfach weniger, also dass der Planet endlich ist und das ist so. Und dass man sorgsamer mit den Ressourcen umgehen soll. Und aus unserer Perspektive ist die logische Weiterentwicklung einer Kreislaufwirtschaftsstrategie ein Ressourcenschutzgesetz, analog eines Klimaschutzgesetzes, das dann sozusagen ein Dach sein kann, wonach man sich orientieren kann oder wo Unternehmen auch einfach einen Handlungsrahmen sehen. Das ist das Ziel, worauf wir einzahlen. Und aus unserer Perspektive ist es sinnvoll, überfällig, aber politisch gerade schwierig umsetzbar.
Finde ich aber sehr gut, weil mir fehlt manchmal auch so ein bisschen das Umweltziel. Ne? Was bringt es uns, wenn wir jetzt alle Textilien sammeln und damit nichts machen können? Also wo soll die Reise dann eigentlich? Also finde ich ausgesprochen gut. Frau Enterlein, Sie haben es jetzt geschafft, tatsächlich, dass ich diesen Podcast als allererstes mal selbst höre. Ich habe noch nie einen Podcast wirklich mal selbst gehört.
Es passiert Quatsch, das ist nun mal so, ist überall so, ist nicht schlimm.
Dass meine Technik ausfällt, es tut mir so leid, ist nicht aber wie schlimm. Gesagt, ich höre ihn definitiv. Ich bedanke mich ganz herzlich, es war so ein unglaublich nettes Gespräch, zumindest das, was ich mitbekommen durfte. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für dieses gute, jetzt wirklich diese zwei guten Schlussworte. Also Sie haben ja Herrn Will von mir eins gegeben. Ich bedanke mich ganz herzlich, Frau Enterlein. Und ich freue mich, wenn wir weiter im Austausch bleiben, die Sache weiter zusammen voranbringen. Und vor allen Dingen bleiben Sie gesund.
Ja, Sie auch. Und schöne Sommerurlaub bald.
Ganz bestimmt. Besten Dank.
Dankeschön, Frau Enterlein.
Okay, ciao, ciao.